Liebes Publikum, herzlich willkommen zur audiodeskriptiven Einführung zu Pygmalion am Deutschen Theater Berlin. Das Stück stammt von George Bernard Shaw, Regie führten Bastian Kraft und sein Ensemble. Pygmalion wurde am 16. Oktober 1913 am Wiener Burgtheater uraufgeführt. Bastian Krafts Inszenierung des Stücks feierte am 27. April 2024 Premiere am Deutschen Theater Berlin. Sie dauert 1 Stunde 45 Minuten ohne Pause. Regie: Bastian Kraft. Bühne: Peter Bauer. Kostüme: Inga Timm. Musik: Björn S.C. Deigner. Video: Jonas Link. Coaching, Choreografie: Angelique Mimi, Iconic House of Prodigy. Licht: Thomas Langguth. Dramaturgie: Christoph Fares Köhler. Es spielen Julia Gräfner, Jens Koch, Daria von Löwenich, Mercy Dorcas Otieno und Chaner Sunar. Pygmalion wird in den Kammerspielen des Deutschen Theaters aufgeführt. Die blaugrauen Wände des Zuschauerraums sind mit Goldelementen und klassizistischen Ölmalereien verziert. Eine funktionale Publikumstribüne mit ansteigenden Reihen und schwarzer Bestuhlung bietet bis zu 234 Gästen Platz. Auch die 11 Meter breite und 12 Meter tiefe Bühne ist schlicht und schwarz. Eingerahmt wird sie von einem schwarzen Portal. Für Pygmalion ist die Spielfläche nach hinten begrenzt und nur etwa 7 bis 8 Meter tief. Zum Stück. Eliza Doolittle steht ganz unten in der gesellschaftlichen Rangordnung. Ohne Geld, Bildung und ohne sprachliche Eloquenz, dafür aber mit aller Schlagfertigkeit des rauen Straßenjargons. Sie verkauft Blumen an PassantInnen. Eines regnerischen Abends trifft sie auf den Sprachforscher Henry Higgins, der gleichermaßen genervt wie fasziniert von Elizas Ausdrucksweise und ihrem Verhalten scheint. Eliza hingegen sieht in Higgins ihre Chance auf ein neues Leben und bittet ihn um Sprechunterricht. Er schließt mit seinem Kollegen Colonel Pickering eine Wette ab. Higgins wird Eliza innerhalb von 3 Monaten in die englische Upper Class einführen. George Bernard Shaw schrieb sein ironisch-satirisches Werk als vermeintliche Romanze ohne Happy End. Pygmalion basiert auf dem gleichnamigen Mythos des Ovid. Ein Bildhauer meißelt sich kurzerhand die perfekte Skulptur und verliebt sich prompt in sie. Shaws Stück wurde viele Jahre später als Liebesgeschichte adaptiert und unter dem Titel My Fair Lady zum weltweiten Broadway- und Kinoerfolg. Bastian Kraft stellt das Sprachexperiment ins Zentrum seiner Auseinandersetzung. Gemeinsam mit den biografischen Erfahrungen der SchauspielerInnen findet er einen persönlichen Zugang dazu, wie Sprache und Klasse miteinander verbunden sind. Was ist eigentlich schlechtes Sprechen? Können wir alle möglichen sozialen Rollen spielen, sobald wir uns ihre Sprache aneignen? Und wetten wir letztlich nicht jeden Tag mit uns selbst, ob die anderen uns unsere eigene Rolle abkaufen werden? Die Figuren. Die 5 DarstellerInnen schlüpfen jeweils in mehrere Rollen. Sie spielen die Protagonistin Eliza Doolittle, die beiden Sprachforscher Higgins und Pickering, Higgins Haushälterin Mrs. Pierce, Higgins Mutter, Elizas Vater sowie die gut situierte Familie Ainsford Hills mit Sohn Freddy. Alle 5 spielen Eliza. Mal alle auf einmal, mal einzeln, mal im Duo, Trio oder Quartett. Im Prolog diskutieren die 5 über Eliza. Dafür tragen sie graue Sweatshirtjacken mit Kapuzen, knöchellange schwarze Röcke mit weißen kleinen Blümchen und helle Turnschuhe. Öffnen sie die Reißverschlüsse der Sweatshirtjacken, kommen darunter weiße T-Shirts zum Vorschein, jeweils mit einem schwarzen Großbuchstaben bedruckt. E, L, I, Z und A. Wenn sie sich in einer Reihe aufstellen, ergeben die Buchstaben den Namen Eliza. Pygmalion ist extrem reich an bunten, schrillen und glamourösen Kostümen. Das Stück wird immer wieder aufgebrochen für Runway-Shows wie bei einer Modenschau, während derer die DarstellerInnen wechselnde, aufwendige Outfits tragen. Zudem führt die Geschichte die fünf Figuren auf illustre Veranstaltungen der britischen High Society, wie etwa eine Tea-Party oder einen Ball. Den Anlässen entsprechend hat Kostümbildnerin Inga Timm die fünf mit atemberaubenden Roben ausgestattet. Es folgen Beschreibungen all jener Kostüme, die im Verlauf des Stücks aufgrund der Dialogdichte nicht erwähnt werden können, sowie die wenigen wiederkehrenden Kostüme. Julia Gräfner ist Mitte 30, 1,64 groß, weiß und kräftig. Sie hat ein herzförmiges Gesicht, blaugraue Augen und langes, hellblondes Haar. Wenn sie nicht gerade Eliza verkörpert oder über den Runway stolziert, spielt Julia den Sprachforscher Henry Higgins. Dafür zieht sie sich zum Blümchenrock ein blau-weiß gestreiftes Herrenhemd und eine dunkelgrüne Weste an, darüber ein übergroßes gelb-grünes Breitkordjackett. Das blonde Haar ist zum lockeren Dutt gebunden. Professor Higgins trägt eine große Brille mit schwarzem Rahmen und führt stets Stift und Notizbuch mit sich. Jens Koch ist Mitte 40, 1,80 groß, weiß und beleibt. Er hat ein rundes Gesicht und blaue Augen. Sein Haar sowie sein gestutzter Vollbart sind rötlich-grau meliert. Jens spielt Higgins' resolute Haushälterin, Mrs. Pierce. Dazu trägt er ein schwarzes, ärmelloses Kleid mit voluminösem Rockteil, das beim Gehen leicht auf- und abfedert. An den Armen ragen weiße kurze Ärmel hervor. Darüber eine schneeweiße Dienstmädchenschürze mit rüschenbesetztem Oberteil. Eine kleine weiße Servierhaube thront auf dem Kopf. Mrs. Pierce trägt mal einen Staubwedel aus Straußenfedern mit sich, mal einen geflochtenen Teppichklopfer. Jens spielt in zwei Szenen zudem Mrs. Ainsworth Hill, eine reiche Londoner Dame. Dafür zieht er sich einen bodenlangen aprikotfarbenen Mantel, mit zahlreichen Volantreihen dicht besetzt, über sein Buchstabenshirt und setzt sich einen türkisfarbenen Minihut mit Organza-Rüsche auf. Mercy Dorcas Otieno ist Mitte 30, 1,80 groß, schwarz und kräftig. Sie hat ein rundes Gesicht, große braune Augen und trägt einen großen schwarzen Afro. Mercy spielt Higgins Sprachforscherkollegen Colonel Pickering. Dafür klebt sie sich ein Oberlippenbärtchen an und zieht sich zum schwarz-weißen Blümchenrock ein blau kariertes Tweedjackett mit passender Weste über. Als Pickering trägt sie zudem eine Brille mit runden Gläsern und transparentem Rahmen. Chaner Sunar ist Anfang 30, 1,80 groß, Person of Color und sportlich schlank. Er hat ein ovales Gesicht, große braune Augen mit langen schwarzen Wimpern und dunkles, kurzgelocktes Haar. Chaner spielt die hochnäsige Mutter des Sprachforschers. Für die Rolle der Mrs. Higgins zieht er sich einen bodenlangen offenen Mantel über Buchstabenshirt und Rock. Der edle Mantel ist weiß-rosa kariert und hat Dreiviertelärmel. Dazu trägt Mrs. Higgins einen klassischen 20er-Jahre-Damenturban in Pink. An der Stirn hat Chaner eine große, blütenförmige Rüsche. Daria von Löwenich ist Ende 20, 1,80 groß, weiß und schlank. Sie hat große, dunkelbraune Augen und schulterlanges, feingelocktes Haar. Daria spielt Elizas Vater, einen Müllkutscher, und Freddy, den Sohn von Mrs. Ainsworth Hill. Als Freddy trägt Daria ein weiß-blau gestreiftes Sakko, darunter einen weißen Pullover mit dunkelblauem V-Ausschnitt. In dem V ist ein Krawattenknoten erkennbar. Freddys prägnantestes Erkennungsmerkmal sind ein aufgeklebtes Oberlippenbärtchen und ein Herrenbasthut mit schwarzem Band. Immer mal wieder spielen die DarstellerInnen auch eine der Figuren zu mehreren. So treten zum Beispiel Jens und zwei andere anfangs kurz im Trio als Mrs. Pierce auf. Seine Mitspielenden tragen dafür ebenfalls schwarz-weiße Dienstmädchenkleidung. Zwischendurch wird die Geschichte um Eliza Doolittle von persönlichen Erfahrungsberichten der DarstellerInnen unterbrochen. Ich nenne die fünf dann bei ihren realen Vornamen. Die Bühne. Die Spielfläche der Bühne stellt diverse Londoner Orte dar. Eine verregnete Straße, das Laboratorium des Sprachforschers Higgins oder das Herrenhaus seiner Mutter. Zentraler Bestandteil der Bühne ist ein etwa 2 Meter breiter weißer Laufsteg, der die gesamte Bühnentiefe von 7 bis 8 Metern einnimmt. Er verläuft mittig von vorne nach hinten. An der Rückwand verlängert sich der Laufsteg als senkrechter, ebenfalls 2 Meter breiter und 7 bis 8 Meter langer weißer Streifen bis zum Schnürboden. Hinter 2 schwarzen Trennwänden, die die Spielfläche nach hinten begrenzen und den Rückwandstreifen einrahmen, betreten die Figuren den Laufsteg, wie Models bei einer klassischen Runway-Show. Die 5 nutzen auch den Bühnenboden links und rechts des Laufstegs. Über 4 zweistufige Treppen, 2 vorn, 2 hinten am Steg, gelangen sie zu beiden Seiten des Runways auf die Bühne und andersherum. Zur Bedeutung des Laufstegs. Die Choreografin des Stücks, Angelique Mimi, lässt Merkmale der sogenannten Ballroom-Szene in die Inszenierung einfließen. Als Teil der US-amerikanischen LGBTQ-Kultur und Zeichen der Selbstermächtigung gründete sich die afro- und lateinamerikanische Ball-Bewegung in den 1960er Jahren im New Yorker Stadtteil Harlem. Die Teilnehmenden laufen über einen Catwalk und treten in verschiedenen Kategorien, zum Beispiel Drag, Voguing oder Lip-Syncing, unter großer Begeisterung des Publikums gegeneinander an. Die Verbindung zwischen Shaws Pygmalion und dem Runway erklärt Angelique Mimi wie folgt. Während beim Pygmalion-Text die verbale Sprache mit der Intention verwendet wird, gesellschaftliche Klassen aufzuzeigen und zu überwinden, wird in der Ballroom-Kultur der Laufsteg als zentrales Element dafür genutzt. Das Auftreten auf dem Runway des Balls ermöglicht den Teilnehmenden eine Parallelwelt zu erschaffen, in der sie die Anerkennung und Zugehörigkeit erfahren können, die ihnen in der Gesellschaft sonst verwehrt bleibt. Der Laufsteg als Projektionsfläche für Videosequenzen. Der Laufsteg sowie seine Verlängerung auf der Rückwand und die Trennwände daneben fungieren als Projektionsflächen. Für die vielen Catwalk-Szenen wird es dunkel. Auf den Laufsteg werden dann sich bewegende, kaleidoskopartige geometrische Muster projiziert, die in grellbunten Farben leuchten. Zum Beispiel blau-gelbe Quadrate, die sich ineinander fügen und nach innen stetig verkleinern, wie bei einem Infinity-Spiegel. Wiederkehrend sind schwarz-weiße Blockstreifen oder Pfeilspitzen und ein schwarz-weißes Schachbrettmuster, das nur auf den Laufsteg projiziert wird. Häufig werden die Textpassagen mit animierten Projektionen untermalt. An dem regnerischen Abend zum Beispiel, an dem diese Geschichte beginnt, fallen Tropfen über die Projektionsfläche an der Wand nach unten. Auf dem Laufsteg bildet der Regen animierte Pfützen um die Füße der Figuren herum. In einer anderen Szene, in der Higgins Laboratorium vorgestellt wird, zählt der Sprachforscher seine diversen Arbeitsutensilien auf. Entsprechend erscheinen auf den Trennwänden in schneller Abfolge die genannten technischen Geräte, wie etwa ein Phonograph, ein Kehlkopfspiegel oder ein Atmungsmesser. Bei manchen handelt es sich um Fotos, andere sind illustriert, einige wirken altmodisch, andere modern. Der Phonograph zum Beispiel erinnert an ein DJ-Pult, der Kehlkopfspiegel an ein kleines medizinisches Instrument aus einer Zahnarztpraxis. Dazwischen schiebt sich statt der angekündigten Stimmgabel auch mal ein Katzenfoto. Zu Beginn des 3. Akts, in dem die illustre Mrs. Higgins auftritt, zirkulieren Lippenstifte und Kussmünder auf pink-schwarzem Leopardenmuster. Aufgrund der Textdichte des Stücks können leider nicht alle Projektionen erwähnt werden. Wann immer es möglich ist, verweise ich jedoch auf sie. Gegen Ende des Stücks erscheinen auch die Gesichter der Hauptfiguren Eliza, Higgins und Pickering als riesige Live-Projektionen links und rechts auf den Trennwänden. Kameras hinter der Bühne filmen die 3. Als schwarze Schatten werden sie zudem hinter der hell angestrahlten Projektionsfläche erkennbar. Requisiten. Auch an Requisiten und knallbunten Details ist die Inszenierung reich. Ein ständiger Begleiter des Quintetts ist ein Mikrofon in einem schwarzen Ständer. Anfangs ist dieses mit der Gruppe auf dem Laufsteg, später steht es an seinem festen Platz links vorn auf dem Bühnenboden. Als Blumenmädchen trägt Eliza einen Strauß roter Rosen bei sich. Die insgesamt 10 Rosen sind einzeln in Zellophanfolie eingewickelt. An dem regnerischen Abend, der die Geschichte ins Rollen bringt, drängen sich die drei Ainsford Hills, Mutter, Tochter und Sohn Freddy, unter einem pinken Flamingo-Regenschirm. Sein Rand ist mit Rüschen verziert und der Stiel bildet den langen Hals mit Kopf des Vogels. Der Flamingo steht also Kopf. Oben aus dem Schirm ragt eine pinke Kralle mit 3 Zehen heraus, die eher an einen Hühnerfuß erinnert. Eine zentrale Rolle spielen 5 Ankleidepuppen. Die schwarzen Torsi auf Ständern sind etwa 1,75 hoch. Meter, ne? Fehlt da. Nochmal. Eine zentrale Rolle spielen 5 Ankleidepuppen. Die schwarzen Torsi auf Ständern sind etwa 1,75 Meter hoch. Ohne Gliedmaßen bestehen sie aus Hals, Oberkörper und Beckenansatz. Die Ständer sind auf einem kleinen rollbaren Podest befestigt. So lassen sich die Puppen leicht auf den Laufsteg rollen. Im dritten Akt senkt sich ein cremeweißer Fransenvorhang mittig des Laufstegs. Er verwandelt die Bühne in das Herrenhaus von Mrs. Higgins und erlaubt den 5 extra dramatische Auftritte während ihrer Catwalks. In einer Szene, in der Chanair den Sprachforscher Henry Higgins ankündigt, tänzeln die anderen 4 mit sonderbaren, selbstgebastelten Instrumenten auf den Laufsteg. Sie repräsentieren das hochspezielle Arbeitsinstrumentarium des Professors. Mercy zum Beispiel tritt mit einem goldenen Grammophontrichter auf, durch den sie hindurchspäht wie durch ein Fernglas. Julia hält etwas, das halb Föhn, halb Satellitenschüssel ist. Und Daria trägt eine Konstruktion auf dem Kopf, die aus Rohren besteht und an beiden Enden trichterförmige Lampenschirme besitzt. Das war die Einführung zu Bastian Krafts Pygmalion am Deutschen Theater Berlin. Die Autorinnen der Audiodeskription sind Charlotte Megel und Katrin Würmer. Die Redaktion hatte Imke Baumann. Die Hörtheaterfassung entstand im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription, Auftakt 2024 von Förderband e.V. Sprecherin und Live-Audiodeskription Charlotte Megel, Tonaufnahme Marcel Braun, Deutsches Theater Berlin, Sprachregie Imke Baumann.